Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Egal, ob wir über Leadership Culture oder High Performance Culture oder Gender Balance reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie. Das verspreche ich Ihnen. Sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis.
Anke van Beekhuis ist High Performance Leadership und Gender Balance Expertin, Sparring Partnerin und Buchautorin.
Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Herzlich willkommen zu meinem Business Snack, dem Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Ich freue mich, dass du dich für diese Folge entschieden hast. Wie der Titel schon verrät, geht es mir darum, dir wertvollen Input zu liefern und dich dazu anzuregen, über deine Situation im Unternehmen nachzudenken. In unserer Podcast-Serie Business Snack High Performance Talks kommen HR-Leiterinnen, Geschäftsführerinnen und Vorstände zu Wort, die täglich an der Schnittstelle von Menschen, Struktur und wirtschaftlichem Erfolg agieren. Gemeinsam diskutieren wir, wie High Performance in Unternehmen gelebt wird, messbar, menschlich und nachhaltig. Unsere Gäste teilen persönliche Erfahrungen, empfohlene Vorgehensweisen und Herausforderungen aus der Praxis. Heute freue ich mich sehr, Frau Magister Silvia Grünberger bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Sie ist Managing Partner von Grünberger und Partner, einer auf strategischen Positionierung, Public Affairs, in anspruchsvolle Transformation und Krisenkommunikation spezialisierten Beratungsunternehmen. Vor ihrem Wechsel in die Unternehmenskommunikation war sie 13 Jahre in der Spitzenpolitik tätig, etwa von 2002 bis 2013 als Abgeordnete zum Nationalrat. Silvia Grünberger steht für High Performance in der Kommunikation. Sie verbindet politisches Systemwissen mit präziser Story und Stakeholderarbeit. Ihr Ansatz ist es, sensible Themen strukturiert zu führen, Allianzen zu bauen und Entscheidungen mit sauberer Argumentation vorzubereiten. Vom Change-Projekten bis heiklen Reputationslagen, neben ihrer Beratungstätigkeit bringt sie zudem ihre Erfahrung in diversen Gremien ein, etwa als Mitglied des Universitätsrats der Universität Mozarteum Salzburg. Ich freue mich auf Ihr Bild einer High-Performance-Culture in Kommunikation und Public Affairs und wie man in komplexen Umfeldern Tempo, Qualität und Wirkung zusammenbringt. Herzlich willkommen, liebe Silvia.
Vielen Dank, liebe Anke. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen dürfen.
Gut, wir bewegen uns ja in meinem Podcast, also danke, dass du Zeit hast. Ja, ich freue mich sehr, dass ich bei dir in den Räumlichkeiten sitzen darf. Auf den Fotos wird man hoffentlich noch sehen, ihr habt ja unglaubliche Räumlichkeiten. Ja. Altbau mit Gold und Luster, wunderschön.
Danke, ja, wir haben versucht, alte Traditionen, nachdem wir ja viele Kunden auch schon wirklich 15, 20 Jahre beraten dürfen, worauf wir stolz sind, weil Kunden langjährig begleiten zu dürfen, das ist etwas, was auch unser Anspruch ist. Also wir versuchen, Tradition mit Moderne zu verbinden. Du hast zwar angesprochen, ich komme aus der Politik und viele Räumlichkeiten in den Ministerien schauen ähnlich aus. Und als ich dann hierher gekommen bin in die Agentur, ich habe die Agentur ja übernommen vom Gründer Wolfgang Rosam, habe ich mir gedacht, das kenne ich von irgendwoher und habe dann deshalb auch die Dinge so belassen und ja, ein bisschen super modernisiert.
Ja, sehr schön, sehr schön. Was bedeutet für dich High Performance Culture?
Leistungsorientierung. Leistungsorientierung aber nicht, weil man drillt und weil man hinterher ist und antreibt, das muss man wohl manchmal auch, aber eine leistungsorientierte Kultur, die buchstäblich mehr will oder nach oben hinaus möchte, bedeutet aus einer intrinsischen Motivation heraus, mehr erreichen zu wollen. Und das ist das, was wir in unserem Team hier auch leben. Und mit dieser Leidenschaft gehen wir auch an die Herausforderungen unserer Unternehmen heran. Mhm. Ich glaube auch, dass das aktuell, wenn man die politischen Rahmenbedingungen anschaut, absolut dem Zeitgeist entspricht oder entsprechen muss. Wir sind gewohnt, in einem Sozialstaat zu leben, erkennen wir jetzt auch, wo die Grenzen dieses Sozialstaates sind, weil gespart werden muss. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern geben wir viel mehr aus als andere. Mhm. Auf der anderen Seite sind wir dadurch aber nicht innovativer und wettbewerbsfähiger und auch wirtschaftlich erfolgreicher. Das heißt, hier erfährt man gerade einen totalen Ruck, der durch die Gesellschaft geht, der manchmal auch schmerzhaft ist. Mhm. Und wo es Politiker braucht, die mutig sind, Dinge zu verändern. Und was die Gesellschaft aber mittragen muss, und das ist als Beratungsunternehmen auch mein Anspruch, dafür zu sorgen, dass eine Selbstbestimmtheit und ein Verantwortungsbewusstsein an den Tag gelegt werden, die schon auch mitbringen, wo muss ich denn selbst anpacken, wo muss ich denn selbst etwas leisten, was muss ich selber einbringen, um mich, meine Familie, mein Unternehmen, aber auch am Ende die Gesellschaft weiterzubringen. Mhm. Und deshalb ist diese kulturelle Haltung jetzt wichtiger denn je und ich versuche persönlich, aber auch mit meinem Unternehmen einen Beitrag dazu zu leisten.
Mhm. Du sprichst das Thema Gesellschaft an. Wir haben als Unternehmer, wir sind ja beide Unternehmerinnen, mhm, ja, schon den Anspruch, also ich habe das auch, gesellschaftlich was zu bewegen, mhm, ja, da Input zu liefern. Höre ich bei dir auch raus, ist da ganz wichtig, oder?
Ja, weil unser Unternehmen und ich mich persönlich bewege im Dreieck Wirtschaft, Politik, Medien. Mhm. Ich komme aus der Politik, ich berate Unternehmen von KMUs bis großen Konzernen, Industriebetrieben. Ich selber bin ein KMU. Das heißt, ich kenne alle drei Positionen. Und um sichtbar zu werden, um gehört zu werden, braucht es auch die Medien als Komponente. Sei es jetzt die klassische Medienarbeit oder die eigene Kommunikation, wenn man sie über Social Media gestalten kann. Mhm. Und in diesem Dreieck bewege ich mich und mein USP ist, alle Seiten zu kennen und für die eine dabei zu helfen, bei der anderen anzukommen, mhm, weil die in unterschiedlichen Welten leben und nicht jeder kennt alle drei Seiten. Das heißt, ich bin in vielfacher Hinsicht eine Übersetzerin und vor allem auch eine Brückenbauerin. Und wenn das der Anspruch ist, und das ist der meinige, dann kann man nur die Haltung haben, damit auch für die Gesellschaft etwas beizutragen. Mhm. Weil nur wenn alle drei ihre Aufgaben erfüllen, es möglich ist, aufeinander zuzugehen, dann kommen in Summe alle Beteiligten weiter. Die besten Projekte, die besten Geschichten, die wir erzählen, sind immer Win-Win-Win-Situationen. Also immer, wenn alle Beteiligten etwas davon haben, kann man große Würfe machen.
Mhm. Das Geben- und Nehmen-Prinzip.
So ist es.
Wie definierst du, also welche Rolle müssen aus deiner Sicht, gerade wenn du hast das mit CEOs zu tun, du hast das mit Führungskräften zu tun, in einer High-Performance-Culture, was muss da eine Führungskraft einnehmen auch, damit eine High-Performance-Culture gelebt wird?
Der Business-Snack. Was ist zu tun?
Man hat eine sehr hohe Vorbildfunktion. Das ist in großen Unternehmen wie in kleinen Unternehmen der Fall. Hier in meinem kleinen Beratungsunternehmen ist es natürlich viel nahbarer. Das heißt, wenn man 15 Personen eng um sich hat, dann erleben die einen tagtäglich. Und die Vorbildfunktion ist so gegeben, dass die zum einen sehen, wie früh der Tag beginnt, wie effizient man manchmal 10 Bälle gleichzeitig in der Luft halten muss, wie man damit umgeht, wenn Druck auf einen hereinprasselt, wenn mehrere Dinge gleichzeitig passieren soll, wie wichtig es da ist, Prioritäten zu setzen, die Ruhe zu bewahren und gleichzeitig aber dann nicht sozusagen nachzulassen, wenn es dann darum geht, die Qualität zu halten. Also da bin ich wahrscheinlich unter den Mitbewerbern oder unter den anderen Beratungsunternehmen, habe ich da bis wahrscheinlich den Ruf, die Streberin zu sein, weil ich auf Qualität wahnsinnig Wert lege und bei mir geht keine Unterlage, kein Papier raus, ohne dass wir nicht sagen, ja, das können wir mit unserem Qualitätsanspruch vertreten. Und das sehen sozusagen meine engsten Leute um mich sehr. In einem großen Konzern ist jetzt nicht die Wahrscheinlichkeit da, dass jeder Mitarbeiter dem CEO tagtäglich irgendwie begegnet. Da wird sehr viel über Führungskräftehierarchien, über Abteilungsleiter, aber auch über die interne Kommunikation und selbst über die externe Kommunikation wahrgenommen. Und man beobachtet da oft vielfach nach außen. Das heißt, in Summe ist es immer die Vorbildfunktion, die eine Führungskraft hat und es gibt verschiedene Kanäle, wie im eigenen Unternehmen das wahrgenommen wird und beobachtet wird. Deshalb ist ja CEO-Positioning so wichtig, eines unserer wichtigsten Geschäftsmodelle, zu wissen, auch in einer Gesellschaft, wo es immer mehr um Personen geht und weniger um Unternehmen, wenn man ein starkes Unternehmen vertritt und ein Industriebetrieb eine starke Marke hat, die bekannt ist, dann hat man natürlich eine Markenreputation. Aber es wird immer wesentlicher, wie sich auch ein CEO im Vergleich oder im Verhältnis beziehungsweise im Zusammenspiel mit dieser Marke verhält. Und das gilt es nicht dem Zufall zu überlassen, sondern bewusst zu gestalten.
Und es wird immer mehr, oder? Also das ist schon ein Thema, wie tritt man auf Social Media auf? Es gibt ja LinkedIn-Rankings und. Wird ja von manchen noch belächelt, aber wie siehst du das? Das ist schon ein wichtiger
absolut,
Punkt, oder?
Also absolut, weil der Erfolg eines Unternehmens wurde, das ist schon länger her, als wir glauben, früher ausschließlich wirtschaftlich bemessen und mit Zahlen, Daten, Fakten belegt. Das ist jetzt nicht weniger wichtig, ob die Kennzahlen stimmen, beziehungsweise wie am Ende die Umsätze oder besser noch der Gewinn ausschaut. Aber für den Erfolg eines Unternehmens wesentlich ist auch die Reputation. Und das setzt sich aus mehreren Kriterien zusammen. Natürlich wird eine Marke durch Werbung aufgeladen, aber durch Multiplikatoren, und das sind nicht nur der CEO, sondern auch die Mitarbeiter, die sich auch alle in sozialen Welten bewegen, ist sozusagen das Thema Brand Behavior extrem wichtig geworden. Mhm. Und das kann bewusst und gezielt gesteuert werden. Das Allerwichtigste dabei ist, dass Sein und Schein übereinstimmen. Also was nicht geht, ist ein Verhalten zu kreieren, so zu tun, als ob, und in Wahrheit findet in echt das Gegenteil im Unternehmen statt. Das wird aufgedeckt, also das wird nicht lange durchhalten. Deshalb sage ich als PR-Beraterin immer, zaubern können wir nicht, und mit dem rosaroten Pinsel alles wegfärben geht auch nicht. Also Kultur gehört von innen bearbeitet und dann nach außen kommuniziert. Ja. Was nicht geht, ist außen etwas zu kreieren, was innen nicht ist.
Ja, das sind wir auch. Wir sind ja seit 20 Jahren in der Beratung tätig, und wir machen ja sehr viel eben Transformationen und Change-Projekte und merken dann immer, wie uns die Führungskräfte sagen, was sage ich? Sage ich genau das, was ist. Ja, weil die Zeiten sind vorbei, wo ich Schein habe, was aber dann aufgedeckt wird. Und man erlebt sehr oft dann einen Shitstorm über die Social-Media-Kanäle oder über die Intranet-Seiten, ja, weil eben Dinge nicht real gesagt worden sind oder einfach auch einmal nichts gesagt wird, oder statt einfach zu sagen, wir wissen es einfach noch nicht, wie die Situation ist. Und das ist, erleben wir auch, dass das in den letzten 10 Jahren extrem zugenommen hat. Ja, dieses, man darf nicht im Schein sein, sondern muss im Sein sein.
Also gerade im Bereich der Produkte oder der Dienstleistungen, wenn ein Unternehmen Dienstleistungen oder Produkte verkauft, sind die Qualität dieser ja oft sehr ähnlich. Mhm. Den Unterschied macht dann der USP und das Gefühl, das ein Unternehmen vermittelt, aus. Mhm. Nicht nur, wenn es darum geht, beim Konsumenten zu landen, sondern auch als potenzieller Arbeitgeber bei potenziellen Mitarbeitern anzukommen. Also da wird sehr viel mehr darauf geschaut, wie fühlt es sich dort an und wofür steht dieses Unternehmen im Gesamten. Mhm. Jetzt ist Teuerung und Preissensibilität wichtiger geworden in der letzten Zeit. Und es wird sicherlich mehr auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis geschaut, aber trotzdem ist es am Ende auch ein Qualitätsversprechen, was mit einer Werthaltung zusammenhängt, wofür ein Unternehmen steht.
Mhm. Ich habe in diesem Podcast die 8 Säulen, also wir haben die, ich habe das Buch letztes Jahr, muss ich mich dran gewöhnen, 2026 ist schon, letztes Jahr geschrieben, High Performance Culture, und die 8 Säulen dort auch definiert, da ist Kommunikation ein wichtiger Teil, kommen wir auch noch dazu. An dem würde ich mich jetzt einfach von den Fragen her Schritt für Schritt nach vorne bewegen im Podcast, weil dadurch du auch mit anderen quasi Gästen von mir vergleichbar bist, weil es gibt so unterschiedliche Ansätze, wo man immer wieder einen Impuls kriegt. Eine der Säulen ist ergebnisorientiert. Du hast das zuerst schon angesprochen, die KPIs sind wichtig in Organisationen. Welche Rolle spielt Ergebnisklarheit in deiner täglichen Führungsarbeit eine Rolle? Ja, wie misst du auch persönlichen Erfolg jenseits der klassischen KPIs?
Der Business Snack aus der Praxis.
Also wir selber machen im Unternehmen beispielsweise Zielvereinbarungen, die ich mir auch selber gebe und sozusagen transparent mache. Und zwar in der Form, dass Mitarbeiter sich selber Ziele definieren, nämlich in welcher Richtung möchten sie sich weiterentwickeln, was möchten sie vielleicht auch Neues auf die Beine stellen. Das in einem Mitarbeitergespräch mit mir dann auch kommunizieren. Ich natürlich auch meine Erwartungshaltungen dann mitteile und man sich so dann auch verständigt auf, was wählen wir gemeinsam an. Mhm. Wo möchtest du dich selber weiterentwickeln? Wie kann ich dir dabei helfen? Und dann wird aber evaluiert. Also das ist etwas, das dann einmal im Quartal auch angeschaut wird und wo man dann entweder nachjustiert, wo man sagt, was braucht es noch, wo es aber im Zweifelsfall dann auch Konsequenzen haben muss, wenn jemand sich Ziele setzt, aber am Ende nicht dahinter ist und dann erwartet, jemand anderer wird schon richten beispielsweise. Ja? Also was mir wichtig ist, ist die Eigeninitiative, dass ich möchte Mitarbeiter dazu anleiten, selber dazu beizutragen und vor allem auch mal drüber nachzudenken, was ist mein nächster Schritt, ohne dass das klassische Mitarbeitergespräch so stattfindet, dass man sich hinsetzt und sagt, ja, ich hätte gern wieder jetzt eine Gehaltserhöhung. Ja. Also sozusagen, was ist mein Beitrag, was soll ich leisten, und so möchte ich uns gegenseitig motivieren, dass wir uns weiterentwickeln. Mhm. Also die eigene Zurechtlegung von Zielen und darauf zu schauen, wie messe ich die, und natürlich auch unseren Kunden gegenüber zu definieren, wozu es Public Affairs, wozu es SEO Positioning, wozu es die klassische Kommunikation braucht. Und auch da, gerade in Zeiten, wo Budgets knapp sind, ist es für ein Beratungsunternehmen wie uns natürlich total wichtig, auch dem Kunden vermitteln zu können, woran merkt sie am Ende, dass das, was wir getan haben, erfolgreich war. Mhm. Sonst ist die Kommunikation das Erste, also die Werbung ist uns da noch vorangestellt, die sind da noch kritischer beäugt, aber das ist ansonsten ein Posten, der schnell gestrichen werden kann. Und das ist uns Gott sei Dank nicht passiert, muss ich auf Holz klopfen noch. Aber das liegt auch daran, dass wir unseren Kunden vermitteln können, wozu tun sie das Ganze und welche Ziele helfen wir ihnen zu erreichen.
Mhm. Den Mehrwert, also, und die
das
Ergebnisse.
Ja, ja. Also die Nutzenorientierung ist total wesentlich. Ja. Keiner hält sich mehr alleine eine Agentur im Sinne einer Versicherung, dass man es braucht, wenn es drauf ankommt, wenn man es hat, sondern es gehört. Also es ohne Leistung passiert gar nichts. Das kommt mir als Person sozusagen total entgegen, weil ich eher eine Überperformerin bin. Und das finde ich auch gut und das finde ich richtig.
Ja, das sehen wir auch so. Wir haben ja gar keine Tagsätze mehr seit 10 Jahren, über 10 Jahren. Wir machen Pauschalen und definieren Ergebnisse mit Unternehmen. Und ich finde, das ist ein extrem interessanter Ansatz, also weil das total das Denken verändert, nämlich auch, wie definieren wir die Zusammenarbeit, weil alle, du hast es zuerst ja gesagt, Win-Win-Situation, alle sollten einen Gewinn davon haben, ja. Und es macht einfach so viel mehr Spaß, miteinander zu arbeiten, wenn man sagt, das sind die Ergebnisse und nicht wir verrechnen Tage. Ja, das ist eine ganz spannende Mindset-Änderung in den Unternehmen, weil es immer um den Prozess geht und um das Erreichen von etwas und das total alle Beteiligten motiviert, ja, statt zu sagen, okay, na, da haben wir nur 2 Workshops, da haben wir nur das, und das ist ganz ein interessanter Ansatz, der, ich glaube, auch zukunftsorientiert ist, weil es weg ist von, ich habe da so ein Rundum-Paket, sondern ich habe da jemanden, der wirklich drauf schaut, dass wir als Organisation vorankommen.
Ja. Und das ist auch total wichtig, auch gemeinsam zu definieren, wie stellen wir oder woran stellen wir am Ende dann fest, dass wir am Ende des Jahres, wir haben in der Regel auch Jahresverträge, dass wir gemeinsam erfolgreich waren. Mhm. Und es hilft ja beiden, wenn die Erwartungshaltungen klar auf dem Tisch gelegt werden. Der Berater muss wissen, was sozusagen, wohin der Kunde will. Und der Kunde muss aber auch wissen, was die Möglichkeiten des Beraters sind. Mhm. Weil wenn der eine glaubt, sozusagen die Latte liegt hier, und der andere glaubt, die Latte liegt 10 Kilometer weiter weg oder ist eigentlich im Bereich des Unmöglichen, dann gehört das irgendwann einmal zurechtgerückt. Und wenn man das nie klärt, entsteht am Ende eine Unzufriedenheit.
Auf beiden Seiten.
Auf beiden Seiten, ja.
Entwicklungsfähigkeit und Mindset. Was bedeutet für dich ein wachstumsorientiertes Mindset und wie lebst du das in deiner Rolle und welche Rolle spielt Lernen für dich?
Ja, in Wachstum in mehrerer Hinsicht, als Unternehmerin kaufmännisch natürlich, mehr Geld zu verdienen, völlig klar, also die Umsätze und die Gewinne zu steigern, das ist das eine, aber für mich ist das nicht rein monetär zu betrachten, und ich messe meinen persönlichen Erfolg nicht daran, ausschließlich am Ende des Jahres sagen zu können, wie viel Gewinn, wie viel Umsatz habe ich jetzt mehr. Das ist nur eine Säule. Die zweite ist, wo haben wir uns als Agentur, wo haben wir uns als Team weiterentwickelt, wo haben wir es geschafft, bestehende, und wir haben Gott sei Dank namhafte Kunden, die wir schon lange begleiten dürfen, wo haben wir uns da gemeinsam weiterentwickelt. Mhm. Also wachsen im monetären Sinne, aber auch im intellektuellen und emotionalen Kontext. Mhm. Also wo sind wir persönlich gewachsen, wo sind wir als Team gewachsen, wo sind wir mit unserem Kunden gewachsen und was ist neu dazugekommen?
Mhm. Und selber lernen?
Total wichtig, weil mir langweilig werden würde, wenn ich permanent dasselbe mache. Also man ist natürlich routiniert, wenn man Dinge also wenn man mehrere Krisen gemacht hat oder Krisenfälle betreut hat, ist man dadurch natürlich routinierter, schafft beim Kunden auch Vertrauen, weil man die Sicherheit gibt, okay, das macht man jetzt irgendwie nicht zum ersten Mal. Aber trotzdem finde ich es persönlich immer spannend, neue Perspektiven zu ergreifen, neue Beratungstools einzusetzen. Also ich selber habe mich in den letzten 1-2 Jahren auch stärker mit dem Aspekt CEOs noch intensiver beraten zu wollen, auch ein bisschen in die psychologische Spielwiese oder in der psychologischen Spielwiese. Ich bin ursprünglich von der Ausbildung her, habe sehr viele psychologische Ausbildungen gemacht, habe mich anfänglich nachdem ich lange Zeit Politikerin war, auf Public Affairs konzentriert, auch auf Krisenkommunikation und merke jetzt auch, gerade vor dem Hintergrund der Digitalisierung, vor dem Einsatz von KI, dass die menschliche Komponente, das Prinzip Leadership, Führungsverhalten, bis hin zu menschlichen Dingen, die auch ins Berufliche hinein spielen, wieder relevanter werden. Also bei mir kommt jetzt wieder ein bisschen mehr die Psychologin durch, weil es einfach dem Zeitgeist entspricht und weil ich merke, da ist ein Bedarf da.
Ja, weil sie auch wegkommt von Schein zum Sein und Richtig. Dann ist die Person wichtig, genau. Auch ein Stück. Verantwortung und strategisches Denken. Wie gelingt es dir, operative Exzellenz mit dem strategischen Denken, also immer wieder auch die Flughöhe zu kriegen fürs Unternehmen im Alltag, ja, weil es ist, wir haben zuerst geredet, Jänner ist, ja, es fängt wieder alles an, aber so das zu schaffen, was sind aus deiner Sicht die größten Hebel, um Verantwortung im Team wirklich zu stärken? Du hast zuerst gesagt, Zielsetzung schon, aber wie kann man sonst noch Verantwortung?
Der Business Snack, die Denkanstöße.
Also ich im Unternehmen kann und lebe beides. Mhm. Ja, und das ist oft eine Gratwanderung, selbst auch auszutarieren, wann braucht es ausschließlich strategische Führung und wo muss man auch operativ hineingreifen. Mhm. Ja. Jetzt bin ich selber im Unternehmen seit 13 Jahren, habe als Geschäftsführerin begonnen, wurde dann 2 Jahre später Partner, habe die Agentur übernommen. Und in der Beratung weiß ich sozusagen, was es operativ braucht und was operativ getan werden kann, aber auch, was in der Kundenführung strategisch notwendig ist. Mhm. Manchmal neige ich dazu, ein bisschen zu stark sozusagen ins Detail hineinzugreifen, weil ich halt einen sehr starken Anspruch habe, ist aber auch, wenn ich das von Kunden oft gespiegelt bekomme, unser Qualitätssiegel, wo Kunden wissen, die Silvia Grünberger schaut drauf, dass am Ende immer alles passt. Ja? Mhm. Also das macht es für die persönliche Work-Life-Balance manchmal schwierig, ja, wenn man versucht, eben auch zu wachsen, nämlich auch mehr Unternehmen noch zu betreuen und die Nachfrage auch Gott sei Dank da ist, aber trotzdem die Verlässlichkeit nicht zu verlassen, die bestehenden Kunden gewohnt sind. Und das geht nur, indem man ein Top-Team hat, die denselben Spirit haben, dasselbe Verantwortungsbewusstsein, dieselbe Genauigkeit wie man selber und wo man sich aufeinander verlassen kann. So geht das. Mhm.
Kommunikations- und Informationsfluss. Ja. Mhm. Du bist die Spezialistin ja in dem Bereich, aber wie schaffst du es in Zeiten der Informationsflut? Ja, also da interessiert mich einerseits natürlich, wie machst du es in den Unternehmen, aber auch bei euch, wirklich Klarheit und Orientierung in der Kommunikation zu sichern, weil wir sind ja überladen. Ja,
in der Beratung ganz klar, nämlich ausgehend von der Unternehmensstrategie und das meistens schon am Ende des Vorjahres in der Vorbereitung dann für das Folgejahr, was möglich ist, wenn man beim Kunden lang berät, ausgehend von der Unternehmensstrategie, von den Unternehmenszielen, abgeleitet eine Kommunikationsstrategie und dann ganz klar heruntergebrochen, nämlich welche Zielgruppen sind aus unterschiedlichen Gründen die relevantesten. Mhm. Da gibt es manchmal vertriebliche Ziele, dann gibt es Reputationsziele, also kann von unterschiedlichen Richtungen kommen. Und gerade im Overflow von Informationen ist es so wichtig, von den Zielgruppen, die man erreichen möchte, auszugehen und zu sagen, was will ich bei denen bewirken, was sind daher die Botschaften, die ich senden möchte und dann den richtigen Kanal dafür zu finden, von analog, sprich, bitte bring mich mit denen zusammen und lass uns treffen und persönlich sprechen, bis hin zu, geben wir ein Interview, bis hin zu, was posten wir auf LinkedIn? Mhm. Ja? Also es umzudrehen, vom Empfänger auszugehen und nicht vom Absender. Mhm. Viele Unternehmen haben ein Portfolio an Dingen, die sie gerne der Welt mitteilen möchten, und dann überlegen sie oder dann schauen sie im Sinne einer Maximierungsstrategie, wie bringe ich die Botschaften auf allen Kanälen irgendwie rüber, also für alle alles. Mhm. Die Geschickteren sind dann noch in der Tonalität unterschiedlich und wissen, dass man Social Media Posting anders textet, als man sozusagen in einem Interview spricht oder dann vielleicht auch ein Editorial in einem Magazin schaltet. Aber es ist ein hoher Streuverlust da, mhm, ja, weil nicht alle Zielgruppen, die man braucht, auf allen Medien präsent sind, und das ist nicht notwendig. Also die Kunst ist, darauf zu schauen, für welche Zielgruppe ist welche, muss man die Botschaft wie platzieren und wo. Und das ist eigentlich die Kunst, die ein Kommunikationsberater haben muss, das Richtige zu tun.
Ja.
Ja, also, und da ist oft weniger mehr.
Ja, und er spart Kosten, weil wir sind ja in einer Kostenreduktionsgeschichte, ja, spart Kosten und schafft Fokus auch. Ist aber wahrscheinlich im Vorfeld mehr Arbeit, ja, das herauszufiltern, wer ist.
Natürlich ist es Arbeit, und am Ende muss man auch dann über die KPIs sozusagen reden, weil in der Pressearbeit kann dann nicht, oder ist in die Frage, was ist die Messlatte, dass man am Ende sagt, man hat, wenn man den Pressespiegel anschaut, man hat so und so viele Clippings,
ja.
Ist das die Benchmark oder worum geht's? Ja, also was ist wesentlich? Mhm. Und da habe ich auch schon erlebt, dass manchmal aufwendigere Diskussionen darüber geführt werden müssen, was ist denn eigentlich relevant, bevor man dann in die Umsetzung kommt. Aber es ist wichtig, diesen Schritt zu tun.
Ja. Gibt es irgendwelche Kommunikationsrituale oder Prinzipien, die für dich besonders sich bewährt haben in den letzten Jahren, die Unternehmen haben sollten?
Rituale ist vielleicht das falsche Wort, aber von der Einstellung her zu wissen, dass selbst wenn man nicht kommuniziert, das eine Botschaft ist. Ja? Mhm. Und dass Kommunikation nach innen und Kommunikation nach außen aus einem Guss gedacht werden müssen. Und das Wichtigste scheint mir, und meinen Unternehmen sage ich das auch immer, beziehungsweise die wissen das, Kommunikation ist eine Führungsaufgabe. Mhm. Also das kann man jetzt, so wichtig die Pressesprecher und so wichtig die Kommunikationschefs sind, aber das bleibt trotzdem oder wird umgekehrt viel mehr auch eine Vorstandsaufgabe.
Mhm. Sehe ich genauso. Es ist Führungsaufgabe, vor die sie ein paar Menschen auch immer wieder drücken, aber es ist besser geworden, finde ich, die
Absolut.
Letzten Jahre. Werte und Umsetzungskraft. Welche Werte sind dir persönlich in der Führungsarbeit besonders wichtig?
Der Business Snack. Reden wir mal Tacheles.
Totales Vertrauen. Das ist vielleicht bei mir noch mehr ausgeprägt, weil ich aus der Politik komme und dort sehr jung begonnen habe mit 21. Und Vertrauen und Loyalität, Prinzipien sind, die es in der Politik braucht, sonst überlebt man dort nicht. Mhm. Ja. Was jetzt nicht bedeutet, Loyalität um jeden Preis, weil natürlich stehen einem Menschen näher und manche weniger nah, und nur weil man jemanden mag, auch als Mitarbeiter, und die Performance aber nicht stimmt, muss man Möglichkeiten finden, damit zurechtzukommen und am Ende sich, auch wenn es gar nicht passt, trennen. Also da gehört ein hohes Maß an Professionalität dazu, aber trotzdem ist mir das Prinzip des Vertrauens, sich aufeinander verlassen können und Verantwortung zu übernehmen, total wichtig. Mhm. Also wir leben das im Team so, dass alle wissen, im Zweifelsfall beschütze ich alle, also übernehme ich die Verantwortung, aber ich erwarte, dass jeder in seinem Verantwortungsbereich alles dafür tut, um eine Herausforderung, ein Problem, eine Kundensituation alleine meistern zu können. Und erst wenn man selber alles probiert hat, dann sozusagen kann man Hilfe rufen, ja, und dann bin ich auch da, und dann helfe ich auch und löse ich das auch. Also Verlässlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, und was ich auch erwarte, ist eine Leidenschaft, eine totale Leidenschaft für das, was wir tun. Wir als Unternehmen haben Möglichkeiten, tolle Unternehmen beraten zu können, an der Politik nah dran zu sein, und hier, wir wissen alle, das hat Bedeutung, was wir tun. Das sagen wir nicht aus einer Überheblichkeit heraus, sondern aus Demut, dass es nicht egal ist. Und jeder, der hier tätig ist, und meint, das ist ein Job, wo man um 9 kommt und um 5 wieder heimgeht, wäre total fehl am Platz, weil bei uns geht es manchmal rund um die Uhr. Aber nicht, weil man muss, sondern weil man möchte und weil man das Gefühl hat, und es ist ja auch so, etwas bewirken zu können. Und diesen Spirit braucht es. Ja. Deshalb haben wir auch, also die Professionalität und die Diskretion als Lobbyingagentur sind für uns zwei Werte, die selbstverständlich sind, aber das, was uns von anderen Agenturen unterscheidet, ist wirklich die Leidenschaft. Und das bin wahrscheinlich ich, das gebe ich so vor, aber wie es halt oft so ist bei eigentümergeführten Unternehmen, macht natürlich die Führungsperson schon auch in der Unternehmenskultur etwas aus.
Ja, das ist…
Aber fade Leute kommen zu mir mittlerweile eh nicht mehr. Weil die wissen, nein, das passt nicht.
Das strahlt man nicht aus, gell? Ja. Die Balance und Ressourcen. Wie schafft ihr es, bei dieser Komplexität an Unternehmen, die ihr habt, den Fokus zu halten und die Konzentration auf das Wesentliche, und schafft ihr auch, ballastlos zu werden? Ja, nenne ich jetzt einmal auch sich von Unternehmen vielleicht, die nicht mehr den Anspruch haben, auf Zielgruppen einzugehen, sondern halt andere Dinge wollen, auch loszuwerden. Ja, im positiven Sinne, nicht im negativen Sinne.
Ist noch nie passiert, weil es uns eben wichtig ist, Kunden langjährig zu betreuen und wir auch natürlich in der Erfahrung dann nicht nur inhaltlich zusammenwachsen, sondern auch menschlich, und dann die Wege viel kürzer werden, wenn man sich besser kennt. Also uns ist die gemeinsame Weiterentwicklung total wichtig, und wir haben, wenn wir Kunden oder wenn wir uns gegenseitig verabschiedet haben, dann war es ein Weg, der vorgezeichnet war mit einem bestimmten Ergebnis, und wir konnten das Ergebnis erreichen beziehungsweise das Projekt abschließen, und dann ist man sich um den Hals gefallen, hat man gesagt, wenn die nächste Gelegenheit wiederkommt, dann bitte nur mit euch. Aber ansonsten ist es uns Gott sei Dank noch nie passiert, dass wir Ansprüche nicht erfüllen haben können oder uns im Schlechten getrennt haben, ganz im Gegenteil. Und
Fokus aufs Wesentliche?
Der Fokus aufs Wesentliche ist tagtäglich die Herausforderung, weil gerade ich in der Krisenkommunikation wirklich oft vor der Situation stehe, dass 3, 4 Sachen gleichzeitig hereinpoppen. Jeder will natürlich alles sofort, und da liegt es dann an mir zu sagen, was ist jetzt wichtiger? Mhm. Ja, was ist jetzt wichtiger? Das erwarte ich aber auch von meinem Team, dass sie das einschätzen können. Und das ist ein bisschen eine Übungssache auch. Ja. Aber da gibt es kein Grundrezept, sondern wahrscheinlich ist das sehr stark Intuition und Gefühl und Erfahrung. Mhm.
Innovation und Fehlerkultur, gerade in Unternehmen, ja, ist das ein wichtiger Punkt. Wie gestaltest du ein Umfeld, in dem neue Ideen entstehen dürfen, auch wenn nicht alles sofort perfekt ist? Und wie geht es ja mit Fehlern um, auch beim kundenseitig natürlich? Mhm. Wie wird da auch kommuniziert? Gibt es da einen Tipp auch, ja, wenn ein Unternehmen einen Fehler macht? Hilft vielleicht den Zuhörerinnen und
Zuhörern? In mehrerer Hinsicht, also in der Krisenkommunikation, wenn aus einem eigenen Verschulden heraus Fehler passieren, die vielleicht ganz schlimme Konsequenzen haben, zu dem Fehler zu stehen, ihn zu benennen, die Verantwortung zu übernehmen, wenn es sein muss, auf höchster Ebene, also sich nicht wegdrücken, sich nicht wegducken, sich zu entschuldigen und die Lehren und die Konsequenzen auch zu benennen und zu ziehen. Wenn man Krisenkommunikation gut macht, kann man sogar in der Reputation gewinnen. Mhm. Den Schaden kann man nicht wegmachen. Aber der Umgang damit, der kann sogar ein Reputationsbringer oder Reputationsgewinner sein, weil es auch ein Ausdruck von Menschlichkeit und Kultur und wie man mit diesen Dingen ist, umgeht. Ja? Mhm. Lebe ich im Unternehmen auch so. Wenn Dinge passieren, die dann beim Kunden negativ ankommen, kann unterschiedliche Ursachen haben, dann sage ich immer, bitte sofort zugeben, wenn wo ein Fehler passiert ist, sich nicht rausreden und sagen, aber der ist doch schuld und ich kann ja nichts dafür und das und, also das hasse ich auch persönlich. Ja? Ja. Also wenn jemand bei mir im Büro steht und sagt, naja, aber sage ich, es ist egal, ich reiße niemandem den Schädel ab, lieber zugeben, weil dann bin ich schneller zur Stelle und sage, wie lösen wir es? Mhm. Und wir halten uns nicht mit irgendwelchen Schuldzuweisungen oder sonst was auf.
Zeitverschwendung, so ist es. Immer.
Ja.
Zusammenarbeit und Erfolg. Was macht für dich gute Zusammenarbeit aus, gerade in komplexen Organisationen? Und wie gehst du mit Erfolgen um? Feiert ihr auch, wenn ihr wieder so einen Etat gewinnt oder wenn ihr wieder...
Wir feiern ordentlich. Ja, natürlich feiern wir. Work hard, play hard ist unser Motto.
Der Business Snack. Jetzt mal ehrlich.
Wir arbeiten alle extrem viel, sind ehrgeizig und natürlich feiern wir Erfolge. Und auch wenn mal Niederlagen passieren, auch das besprechen wir gemeinsam und gehen insofern konstruktiv damit um, dass es jetzt nicht darum geht, jemandem die Schuld zuzuweisen, sondern wirklich auf den Tisch zu legen, ja, was ist passiert, aber was machen wir beim nächsten Mal besser? Mhm. Ja? Und ich finde, das braucht's auch. Es bringt ja nichts, wenn man Dinge versucht zu verstecken oder Angst zu haben, davor Fehler zu machen, sondern wenn man Fehler als Lernoptionen sieht, dann kann man sich auch weiterentwickeln. Mhm. Und das versuche ich auf jeden Fall hier zu leben, wenngleich ich mich über Dinge ärgere. Also ich bin kein Heilige und natürlich ärgere ich mich über Dinge, aber das braucht's auf jeden Fall. Und auch, ich habe immer auch offene Türen, wenn Mitarbeiter kommen und sagen, sie würden gern dort oder da eine Ausbildung machen, sich weiterbilden in irgendeiner Form. Also das unterstützen wir total, ist mir auch wichtig. Mhm. Und das sehe ich sogar positiv an, wenn jemand aus eigener Ambition heraus sagt, dieses oder jenes würde ich gern machen, würde sie mich dabei unterstützen etc. Ja.
Sehr gut. Ich habe noch eine Frage, also bevor wir zum Ende kommen. Ja. So das Thema KI, wie beschäftigt euch das in der Kommunikation?
Natürlich total. Mhm. Ja. Also das wird die Pressearbeit total verändern. Mhm. Also in der PR ist das sicher ein Faktor, nicht nur für PR-Agenturen, sondern auch für Medienunternehmen, wo es darum geht, den Einsatz von KI verantwortungsbewusst zu handeln. Nicht umsonst investieren Medienunternehmen da auch Zeit und Ressource vor dem Hintergrund des Qualitätsanspruches, da Richtlinien zu erarbeiten und ganze Redaktionen damit zu befassen. Zum einen, wie kennzeichnen wir das? Zum anderen ist ja auch schon passiert, dass KI-generierte Inhalte dann verwendet worden sind, wo dann nicht geprüft wurde, ob das wahrheitsgetreu war, und dann hat es sich als Fake News herausgestellt. Mhm. Ja. Also, und natürlich verwenden wir als Agentur auch KI-Tools in unserer eigenen Arbeit, aber auch im Hinblick auf die Beratung, wie Kunden das einsetzen können oder dürfen. Und das ist ein bisschen ein Trial and Error noch, weil wir, das ist totales Neuland. Ich bin für alles zu haben, was die Arbeit erleichtert, in der Recherche, in der Aufbereitung von Dingen, in der Zusammenfassung von Dingen. Also man erspart sich unfassbar viel Zeit. Mhm. Aber die Wahrheit ist, von der inhaltlichen Kompetenz her ist man eigentlich noch gefragter als Berater, mehr zu wissen, um zu überprüfen, ob das, was die KI ausspuckt, wirklich richtig ist. Ja. Also gerade unseren Juniors sage ich immer, Leute, wenn ihr glaubt, ihr seid jetzt einfach schneller fertig mit den Dingen und den Briefings, na. Es ist im Gegenteil, ja, de facto muss ein Qualitätscheck gemacht werden, ob das dann auch wirklich alles stimmt, ja.
Ja, ich sehe es genauso. Wir arbeiten seit 2 Jahren auch sehr intensiv mit dem Tool, um eben auch zu wissen, was verändert sich in den Organisationen, was wird Organisationen auch beschäftigen mit KI, wie verändert sich auch die Arbeitswelt, ja, das wird sich sehr stark definieren neu, ja, wie die Qualität auch, und man muss richtig gescheit sein für KI, sage ich immer, um zu unterscheiden. Ich habe letztes Jahr mein Buch High Performance Culture KI unterstützt geschrieben, und ich kann nur sagen, hier ganz offen, ja, wir haben Studien gesucht darin, ja, das war wirklich so ein Selbsttest auch, also 90% der Studien gibt es nicht, ja, die da vorgeschlagen worden sind, ja, wir mussten wirklich jeder wie üblich früher auch, ja, jede Studie wieder raussuchen, also auch, das war einfach nicht mehr auffindbar, ja, die Vorschläge, und haben wir auch so gar nicht genommen, weil das rechtlich auch gar nicht okay ist, gell? Aber man sieht einfach, man muss doppelt achtsam sein und vorsichtig sein, aber es ist eine Erleichterung in gewissen anderen Themen.
Ja, also die größte Herausforderung sehe ich hier eigentlich im Bildungsbereich, weil eine Generation heranwächst, die sozusagen der Meinung ist, wozu muss ich das, ich überspitze jetzt, ja, aber ChatGPT löst mir eigentlich eh alles, wozu muss ich irgendwelche Sachen auswendig lernen oder Präsentationen machen etc. Das geht doch sozusagen per Mausklick und das Schulsystem so konzipiert ist als gäbe es das alles noch gar nicht. Ne? Mhm. Und es aus dem Bildungssystem KI auszuklammern, kann man im ersten Moment versuchen und das alles zu verbieten, wird oft schon gemacht. Also man darf KI nicht anwenden, aber der Punkt ist, wie ist man als Pädagoge in der Lage, wirklich zu durchschauen, ob das jetzt verwendet worden ist oder nicht. Das ist das eine. Und zum anderen ist ja der qualifizierte Umgang damit eigentlich das, was die Schülerinnen und Schüler lernen sollen.
Und was die Zukunft ist. Ja, wir halten sie ein bisschen von der Zukunft ab. Ich diskutiere sehr viel mit meiner 13-jährigen Tochter, die projektbezogenes Arbeiten hat im Gymnasium. Also die arbeiten anders. Die arbeiten schon in Projekten, in Gruppen zusammen und die dürfen auch recherchieren und schauen. Und die sagt, ja Mama, wir nutzen das schon, aber wir hinterfragen es auch immer wieder. Und das ist so ein natürlicher Zugang, ja, so reflektiert zu sein. Und das ist jetzt kein, das ist ein normales Gymnasium, ja, aber die durch dieses Projektbezogene lernen sie, wie die Realität auch ist, ja. Und das fasziniert mich sehr. Also die kommt jetzt auch nicht auf die Idee, für ein Referat da gerade die KI zu nutzen, sondern sie nimmt es als Unterstützung, Dinge zu verstehen, in die Tiefe zu gehen, was halt der Lehrer oft nicht schafft, im Unterricht alles genau zu erklären. Und das ist schon beeindruckend, wenn man die Kinder dafür qualifiziert, was man eigentlich an selbstverantwortlichen Menschen schafft in der Welt, ja, und in unserer Gesellschaft. Aber das ist nicht jedem Lehrer bewusst, ja, oder dem Schulsystem nicht bewusst. Es geht ja nicht immer um die Lehrer, sondern es geht wirklich ums Schulsystem als solches in Österreich. Wie siehst du High Performance in den nächsten Jahren? Du hast eh schon am Anfang darüber gesprochen, ja, dass Leistungs immer mehr wird. Wie wird sich das noch entwickeln?
Der Business Snack. To-dos.
Ich glaube, es wird sich die Spreu vom Weizen trennen, insofern, dass die, die eine High-Performance-Culture haben, sich weiterentwickeln und am Markt durchsetzen werden und die anderen nicht. Mhm. Und das ist bis zu einem gewissen Grad auch gut so. Mhm. So ist mein Mindset jedenfalls, dass sich die Ambitionierten, die Leistungsorientierten, die Bringer einfach auch am Markt bewähren. Das wird dann zu Bereinigungen führen. Aber das braucht es auch für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung in Österreich, dass sich genau dieses Mindset durchsetzt. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt die menschliche Komponente anschaue, glaube ich, müssen wir umso mehr dafür tun, als Individuen, aber wiederum dann auch als Gesellschaft, dass wir emotional wie körperlich in der Lage sind, auch langfristig leistungsfähig zu bleiben. Mhm. Also da spielt der Gesundheitsbereich, nämlich psychisch wie physisch, eine total wichtige Rolle. Mhm. Das liegt in erster Linie in der Selbstverantwortung, finde ich. Also wie schaue ich selber drauf, dass ich lang fit und gesund bleibe? Mhm. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ein bisschen eine Arbeitgeberverantwortung. Also wie sorge ich dafür, dass es nicht nur meinen Mitarbeitern gut geht, sondern dass sie lang in der Performance bleiben können und vor dem Hintergrund auch der Gesundheitsdebatten, die gerade geführt werden und der Systeme, die hier teilweise im Argen liegen, braucht hier, glaube ich, auch ein totales Umdenken. Also der Gesundheitsbereich und die Fürsorge für sich selbst, das scheint mir als Gesellschaft ein wichtiger Punkt zu sein.
Ja, gehe ich auch die, also
ohne die Haltung einzunehmen, naja, wenn ich leisten soll, dann muss der Staat dafür sorgen, dass ich gesund bleibe. Das ist genau nicht der Fall.
Ja? Nein, ich glaube, dass wir insgesamt alle darauf schauen müssen, dass es auch, wie du das Dreieck schon am Anfang gesagt hast, dass es die Gesellschaft ist, dass es die, also aus meiner Sicht die Wirtschaft ist, dass wir miteinander schauen, dass wir als
und die politischen Rahmenbedingungen
genau, dazu. Genau, also die Rahmenbedingungen, da gibt es mehrere Aspekte, die dazu notwendig ist. Ich finde noch ein wichtiger Punkt ist die Resilienz, also diese Veränderungsbereitschaft. Dadurch, dass die Außenwelt immer unruhiger wird, wird das auch noch ein Faktor sein. Spielt aber wieder mit der psychischen Gesundheit einher. Noch eine persönliche Frage. Ja. Was ist dein Business-Snack für mehr High-Performance? Gibt es sowas? Wir haben gesprochen, ich war ja letzte Woche fasten. Ja, mein Business-Snack ist manchmal Auszeit zu nehmen. Wie ist dein Business-Snack?
Mein Business-Snack im echten Leben, also ich trinke wahrscheinlich eine Spur zu viel Kaffee manchmal, aber was dann noch dazu kommt, und das gilt von den Kalorien her zumindest ein Business-Snack, ich bin ein absoluter Milchschaum-Junkie. Also. Aber sozusagen von Hafermilch über Mandelmilch über normale Kuhmilch, also bin ich da sehr variabel. Also je nachdem, was mir gerade bekömmlich ist. Aber dann mein Business-Snack ist dann immer der extra Milchschaum, den ich auslöffle, um dann noch eine Portion zu machen für den Kaffee.
Sehr guter Business-Snack. Ich danke dir, Silvia, für deine Zeit.
Ja, ich danke dir, war wie immer wahnsinnig inspirierend und bereichernd.
Danke dir. Willst du mehr über die Praxis aus unserer Arbeit mit Unternehmen erfahren, dann hör auch gerne in die Podcast-Serien rein, in denen ich detailliert über die 8 Säulen spreche. Möchtest du herausfinden, wo in deinem Unternehmen bereits High-Performance-Stärken vorhanden sind und wo noch Potenzial liegt? Dann fordere unseren High-Performance-Pulse-Check direkt unter office@bquiz.at an. In nur 10 Minuten beantwortest du ein paar Fragen und erhältst dein Ergebnis bereits eine Minute später per Mail. Für Rückfragen stehen wir dir jederzeit zur Verfügung und natürlich auch für ein persönliches Gespräch. Du möchtest uns Feedback geben? Gerne über die bewährten Kanäle. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du wieder reinhörst in meinem Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Viel Spaß beim Podcast Nachdenken. Auf Wiederhören.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Mehr Infos zu Anke van Beekhuis Beratungen, Webinare und Publikationen finden Sie unter www.beekhuis.at.